Gottvertrauen ist das Thema. Und wir haben in den ersten Gottesdiensten festgestellt, dass die Frage beim Gottvertrauen ist, ob Gott überhaupt vertrauenswürdig ist. Wenn ich jemandem vertrauen soll, dann ist für mich erstmal die Frage, verdient es derjenige, ist er vom Charakter her so, dass ich mein Vertrauen auf ihn setzen kann. Und deswegen ist die Frage, die uns als erstes beschäftigt, wie ist eigentlich Gott? Und wir haben gerade in dem Lied den Text gesungen, wenn du mitgesungen hast, du bist gut, alle Zeit, Gott gut, alle Zeit. Woher wissen wir das? Woher wissen wir, dass Gott gut ist? Wie ist Gott? Was sind seine Wesenszüge? Die meisten Menschen denken beim christlichen Gott an folgende Wesenszüge. Vielleicht, weil sie es gelernt haben oder auch, weil sie daran glauben. Ich habe euch die mal mitgebracht. Die sehen dann zum Beispiel so aus. Man denkt an Allmacht, an Allwissenheit, an Liebe, an Schönheit. Woher wissen wir, dass Gott diese Wesenszüge hat? Ich glaube, wir lesen es aus unserer Erfahrungswelt ab, wie Gott sein müsste. Zum Beispiel sehen wir die Natur an, wir sehen die Berge, wir sehen das Meer und wir denken, wow, das ist unfassbar, unfassbar schön. Gott muss so kreativ sein und hat ein Schöpferpotenzial, dass die Google- und Apple-Köpfe so weit in den Schatten stellt, dass Gott irgendwie allmächtig sein muss, wenn er das geschaffen hat. Und irgendwie muss er auch selbst schön sein, weil das alles hier ist schön. Und wir beschreiben Gott im Vergleich zu uns selbst. Wir sehen uns und sehen, unsere Macht ist schon relativ groß, aber sie ist begrenzt. Also müsste jemand, der Gott ist, alle Macht haben, über unsere Macht hinaus und so weiter. Und wenn wir dann etwas erleben, zum Beispiel, dass es jemandem nicht gut geht, dass er Leid erfährt, oder wenn wir bestimmte Geschichten hören, zum Beispiel, dass Jesus Christus damals am Kreuz gestorben ist, dann nehmen wir unsere Erfahrungswelt durch dieses Raster wahr und fragen uns, kommt da Gott in dieser Situation als allmächtig vor? Kommt er als wirklich liebevoll vor? Und wenn das nicht zusammenpasst, dann fragen wir uns, ob Gott sich überhaupt für unsere Erfahrungswelt interessiert oder ob es ihn überhaupt gibt. Und wichtig ist, für diese Denke zu verstehen, wir gewinnen die Wesenszüge Gottes, wie zum Beispiel dieses Raster, aus unserer Erfahrung und wir sehen unsere Erfahrung auch durch dieses Raster und gucken, ob Gott und Welt zusammenpassen. Soweit verständlich. Martin Luther hat sich in einer seiner ersten öffentlichen Diskussionen, die war damals in Heidelberg, entschieden gegen so eine Vorstellungsweise und so eine Vorgehensweise gestellt. Luther hat gesagt, es gibt zwei Wege, theologisch zu denken. Es gibt zwei Wege, über Gott nachzudenken. Und ich zitiere jetzt was von ihm, über den ersten Weg. Der ist es nicht wert, ein Theologe genannt zu werden, der Gottes unsichtbares Wesen durch seine Werke erkennt und versteht. Das unsichtbare Wesen Gottes ist seine Kraft, seine Gottheit, seine Weisheit, Gerechtigkeit, Güte und Ähnliches. Die Erkenntnis alles dessen macht nicht würdig und weise. Ich erkläre gleich noch ein bisschen. Er sagt dann, aber der zweite Weg, der andere Weg ist, aber der verdient, ein rechter Theologe genannt zu werden, der das, was von Gottes Wesen sichtbar und der Welt zugewandt ist, als in Leiden und Kreuz sichtbar gemacht, begreift. Luther unterscheidet zwischen zwei Wegen, wie man über Gott nachdenken kann. Der eine fängt spekulativ an, bei dem, wie Gott sein müsste und überlegt, wie Gottes unsichtbares Wesen ist, wie man es irgendwie an Werken in der Welt sehen kann. Und der andere fängt bei Gottes sichtbarem sichtbaren Handeln in dieser Welt an und schließt damit zurück auf sein Wesen. Er sagt, wir müssen Gottes Wesen, seine Eigenschaften, seinen Charakter bestimmen, indem wir darauf sehen, wo Gott sich selbst sichtbar in dieser Welt gezeigt hat. Nicht über unsere Erfahrungswelt ableiten, spekulieren, sondern schauen, wie er sich selbst zeigt. Und zwar in Jesus Christus und in dem Jesus Christus, der ans Kreuz gegangen ist. Das ist der Weg, wie wir etwas über Gott aussagen können, sagt Luther. Und ich glaube, dass da eine ganz, ganz große und tiefe Weisheit drin steckt. Und ich glaube, dass der andere Weg über das unsichtbare Wesen, dass es kein falscher Weg ist, aber dass der Eingang über dieses Kreuz gehen muss. Also dass alles, was wir über Gott sagen und denken können, anfangen muss mit dem Kreuz und mit dem, wie sich Jesus da gezeigt hat. Also wie Jesus Gott uns darin zeigt. Das ist der Eingang des Kreuz. Dort zeigt sich Gott am konkretesten, am eindeutigsten und wirft unsere spekulativen Gottesbilder am stärksten durcheinander. Das mal als Grundgedanke. Nehmen wir mal an, Luther hat recht. Und wir fangen an, über Gottes Charakter nachzudenken, indem wir auf dieses Kreuz schauen. Was sieht man, wenn man aufs Kreuz schaut? Was siehst du? Mancher möchte da eigentlich gar nicht hinsehen. Oder hat dem Kreuz eigentlich längst den Rücken zugewandt, weil sich da ein brutaler Gott zeigt. Einer, der vielleicht erst vergeben kann, wenn ihm das blutige Opfer seines Sohnes gebracht ist. Ich glaube, dass diese Vorstellung vom Kreuz, dieses Verständnis, ein großes, großes Missverständnis ist. Aber das Kreuz ist keine leicht verdauliche Metapher. Es ist provokativ, schillernd. Das Kreuz ist ein grausamer Todesbalken. Wie können wir es denn verstehen? Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, nicht gleich wieder in unseren spekulativen Kategorien über Gott zu denken, über sein unsichtbares Wesen zu spekulieren, nicht direkt zu deuten und zu sagen, Gott ist ja allmächtig, Liebe, ja, wie kriege ich das mit dem Kreuz zusammen, sondern erstmal die Geschichte zu hören, wie sie geschildert wird, wie Jesus aus Nazareth, der Mensch, zu Tode verurteilt und getötet wird. Und da anzufangen, beim Konkreten. Und deswegen möchte ich euch einen Text vorlesen. In den Evangelien steht mehrfach in jedem der Evangelien, wie Jesus gekreuzigt wird. Und ich habe euch die Stelle aus Matthäus 27 mitgebracht und lese euch einen Abschnitt daraus vor. So kamen sie zu der Stelle, die Golgotha heißt. Das bedeutet Schädelplatz. Sie gaben Jesus Wein zu trinken, der mit Galle gemischt war. Er probierte davon, wollte ihn aber nicht trinken. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Und über seinem Kopf brachten sie ein Schild an, auf dem stand der Grund für seine Verurteilung. Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Und die Leute, die vorbeikamen, lästerten über ihn. Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten, du wolltest doch den Tempel abreißen und in nur 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann rette dich selbst und steig vom Kreuz herunter. Genauso machten sich die führenden Priester zusammen mit den Schriftgelehrten und der Ratsältesten über ihn lustig. Sie sagten, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Dabei ist er doch der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann glauben wir an ihn. Er hat Gott vertraut, der soll ihn auch retten, wenn er ihn liebt. so. Genauso verspotteten ihn die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren. Kurzer Ausschnitt aus der Kreuzigungsszene. Wer kreuzigt Jesus? Menschen. Wer genau? Die religiöse Elite Israels. Die Pharisäer, religiöse Gruppierung damals, die ihn mit Falschaussagen vor Gericht anklagen. Aber nicht nur sie, sondern auch die politische Führung und das Gericht der Römer, die sich raushalten wollen, obwohl es ihre Aufgabe ist, Recht zu sprechen. Und wer noch? Die öffentliche Meinung in Jerusalem, die sich anstiften lassen, die Menschen auf den Straßen zu schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das kommt alles zusammen, die religiöse Elite, die politische Führung, die öffentliche Meinung, alles verbündet sich gegen Jesus. Und Paulus schreibt es in 1. Korinther 2 mal so, die Mächtigen der Welt haben Jesus gekreuzigt. Also nicht kapiert haben, wer er ist. All das verquickt sich und keiner will so recht dafür verantwortlich sein. Jesus wird getötet, er wird von Menschen getötet, er wird von Menschen aus dieser Welt gedrängt. Gott wird getötet. Er wird von Menschen getötet. Er wird aus dieser Welt gedrängt. Wie kommt man jetzt auf den Sprung von Jesus zu Gott? Wenn wir ernst damit machen, dass Gott drei und doch einer ist, mit dieser geheimnisvollen Vorstellung einer Dreieinigkeit, dann muss bei Gott immer auch der Vater und der Geist irgendwie mitgedacht werden. Dann können wir bei dem Tod nicht sagen, dass dann nur ein Teil Gottes stirbt, nur der Sohn. Dann stirbt der Gott selbst. Jetzt könnte man sagen, oh, was ist denn, Jesus schreit doch in dieser Szene danach, kurz bevor er stirbt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie kann man das denken, wenn da Gott selbst ist? Ich weiß es nicht genau, aber ich verstehe das so, dass Gott selbst durch Jesus hier die Gottverlassenheit und die ganze Wucht des Leids spürt. Dann ist es vielleicht die Extremform davon, wenn wir über uns selbst erschrecken, weil wir merken, dass wir nicht mehr die Kraft haben, die wir mal haben, und uns fragen, wer bin ich denn jetzt noch? Bin ich von all dem verlassen, was mich ausmacht? Auch Paulus sagt in 2. Korinther 5, Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. Gott und Jesus kannst du da nicht auftrennen. Gott war da am Kreuz und hat die Welt mit sich versöhnt. Gott wird zum Opfer. Gott wird selbst ins Leid geworfen. Gott erlebt, wie es ist, wenn sich alle gegen einen verbünden. Wenn die engsten Freunde einen verlassen, wenn es darauf ankommt. Gott erlebt, wie sich fürchterlicher Schmerz anfühlt. Was sagt diese Kreuzigungsszene über den Charakter Gottes aus? Wenn wir sie so betrachten, wer ist dieser Gott? Ich sehe da einen Gott, der zu dem steht, was er sagt. Er ist so sehr von dem überzeugt, wofür er gelebt hat, dass er sogar dafür stirbt. Wenn wir uns anschauen, was die Leute hier Jesus zurufen, sie verspotten ihn und sagen, anderen kann er helfen, sich selbst aber kann er nicht helfen. Das ist es ja gerade. Jesus hat ein Leben für andere geführt, nicht für sich selbst. Und das hält er selbst im Tod noch durch. Sie rufen ihm zu und sagen, er hat doch Gott vertraut. Was ist jetzt damit? Wo ist sein Gott? Jesus hat das Vertrauen in Gott nie gebraucht, um Leuten irgendetwas beweisen zu müssen. Selbst an dieser Stelle hier nicht. Er braucht das Vertrauen zu Gott nicht, um irgendwas zu beweisen. Und Jesus war der, der gelehrt hat, liebt eure Feinde, straft Gewalt nicht mit Gewalt. Er steht dazu und später am Kreuz wird er noch sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich sehe hier am Kreuz einen Gott, der zu dem steht, was er sagt. Der nicht nur dafür lebt, sondern dafür sogar stirbt. Das ist die eine Seite, die eine Perspektive, wenn wir uns die Geschichte so durchlesen, wie sie in den Evangelien geschildert wird, was so ungefähr historisch passiert ist. Es gibt aber noch eine andere Seite, eine andere Perspektive auf das Geschehen. In dieser zweiten Perspektive wird gesagt, dass es nicht eine unglückliche Verkettung von Zufällen war, dass Jesus sterben musste, sondern dass es tatsächlich irgendwie passieren musste. Dass Gott das sogar auf eine geheimnisvolle Art und Weise geplant haben könnte. In dieser Perspektive ist der Tod am Kreuz keine Sache, die nur Gott betrifft, keine Sache, die nur Jesus betrifft, sondern eine, die Bedeutung hat für die ganze Welt. Da steht dann plötzlich, Jesus ist nicht nur gestorben, sondern Jesus ist für uns gestorben. Für die Welt, für die Menschen, für uns. Da kommen die Vorbehalte wieder hoch. Da kommen die Vorbehalte wieder hoch, die sagen, also doch ein grausamer Gott? Also doch einer, der das Opfer braucht, um seinen Menschen zu vergeben? Wie gesagt, ich glaube immer noch, dass das ein Missverständnis ist von dem, was in der Bibel steht. Zum Ersten glaube ich das, weil Gott mehrfach im Alten Testament und auch durch Jesus in den Evangelien gezeigt hat, dass er vergeben kann, ohne ein Opfer zu brauchen. Gott kann vergeben ohne das Kreuz. Das macht er die ganze Zeit. Und warum dann der Tod? Warum redet man von einem Opfer? Was hat es damit auf sich? Ich glaube, dass dieses Wort Opfer in der deutschen Sprache schwer zugänglich ist, weil wir die verschiedenen Bedeutungsnuancen in ein Wort reinpacken. Im Englischen kann man den Unterschied zum Beispiel sehr gut deutlich machen. Im Englischen ist das, was wir als Opfer übersetzen, auf der einen Seite als Victim übersetzt und auf der anderen Seite als Sacrifice. Was ist der Unterschied? Es gibt das Victim, das ist das, wo man auf dem Schulhof ruft, du Opfer! Jemand, der schwach ist. Jemand, auf den andere eindreschen können. Jemand, der von anderen unterdrückt wird und sich nicht wehren kann. Und das Sacrifice ist jemand, der sich für andere oder etwas, das sich für andere hingibt. Zum Beispiel jemand, der seine Zeit und seine Kraft opfert, um Angehörige zu pflegen, gibt damit ein Sacrifice. Und wenn in den biblischen Schriften von dem Opfer gesprochen wird, dann ist es nicht so, dass Gott ein Victim braucht, auf das er draufschlagen kann, um seinen Zorn zu besänftigen. Dann ist es so gemeint, dass die Welt ein Sacrifice braucht. Die Welt braucht die Hingabe. Was meint das? Der Tod von Jesus am Kreuz zeigt, die Menschen haben die Macht, Gott aus dieser Welt zu drängen. Die Menschen haben die Macht, Gott, der kommt, Jesus, der kommt und von Gottes Liebe spricht, mundtot zu machen. Sie haben die Macht, ihn umzubringen. Das ist das, was man Sünde nennt, Menschen haben tatsächlich die Macht, Gott aus dieser Welt zu drängen, sich zu verweigern dem, was Jesus an radikaler Umkehr und Liebesbotschaft bringt. Und weil sie diese Macht haben und diese Welt davon irgendwie ja, komplett infiltriert ist, deshalb möchte Gott eine neue Welt schaffen, die aber schon anfängt, in dieser alten zu existieren. Und er lädt in der Person von Jesus zu einem großen Neuanfang ein. Und Jesus spricht die ganze Zeit davon und nennt das ganze Reich Gottes, der große Neuanfang. Aber die Frage ist, wer sagt denn, dass dieser Neuanfang, diese neue Welt nicht auch wieder völlig ungerecht wird? Es geht beim Kreuz um die Frage, wie ein echter Neuanfang möglich sein kann. Könnte Gott für einen echten Neuanfang einfach sagen, vergeben, vergessen, alles neu, juhu, lass uns nochmal starten. So wie ich das Kreuz verstehe, macht Gott es nicht so, dass er sagt, vergeben, vergessen, alles neu, einfach so. Und ich glaube, er macht es nicht so, weil all das, was das Leben kaputt macht, reale Konsequenzen hat. Jede Tat hinterlässt ihre Spur. Die Lüge hinterlässt das Misstrauen. Der Schlag hinterlässt die Schmerzen und die Narbe. Die Verfolgung hinterlässt die Angst. Der Krieg hinterlässt die Ruin. Vergebung kann heilen, aber es kann die Spuren nicht komplett auswischen. Und in der Bibel wird es so beschrieben, dass wir alle Teil eines großen Systems sind, in dem jeder von uns Täter und Opfer zugleich ist. Und die wenigsten von uns, die hier sitzen, sind brutale Verbrecher. Glaube ich. Aber ich glaube, wir alle nähren dieses große System, in dem jeder zuerst mal Angst um sich selbst hat. Und die große letzte Spur, die dieses System hinterlässt, ist am Ende eines jeden Lebens der Tod. Und das hinterlässt auch Spuren in Gott. Zum einen, weil er mitleidet mit dem, was das Leben kaputt macht. Zum anderen stellt es aber Gottes Gerechtigkeit auch in Frage. Es fragt Gott, dem Schöpfer, schreit es ins Gesicht, wo bist du? Wie gehst du damit um? Und Gott kann vergeben und Gott will auch vergeben. Und ich glaube, Gott vergibt die ganze Zeit, das ist sein Ding. Aber wird trotzdem mit der Frage konfrontiert, ignorierst du, was deine Menschen sich gegenseitig antun? Wie gehst du mit all dem Leid um, das reale Konsequenzen hat? Und da wird es jetzt echt geheimnisvoll. An der Stelle komme ich mit meinem Verstand nicht so weit, ehrlich gesagt. Dietrich Bonhoeffer hat es mal so ausgedrückt. Das Leid in dieser Welt muss getragen werden, damit es vorübergeht. Das Leid muss getragen werden, damit es vorübergeht. Entweder die Welt muss es tragen und daran irgendwann zugrunde gehen, oder es fällt auf Christus und wird in ihm überwunden. So leidet Christus stellvertretend für die Welt. Wie gesagt, alles, was das Leben kaputt macht, hinterlässt reale Konsequenzen und Spuren. Und aus diesen Spuren ist kein Neuanfang, keiner, in dem irgendjemand sagen könnte, ich bin völlig frei von diesen Spuren, ich mache einfach den Neuanfang, der ist nicht möglich. Und Bonhoeffer sagt, das Leid dieser Spuren, das muss getragen werden, damit es vorübergeht. Und entweder die Welt muss es tragen und wird daran zugrunde gehen, oder es fällt auf Christus und wird in ihm überwunden. Und so leidet er stellvertretend für diese Welt. Gott selbst erleidet die Konsequenzen dieses Systems. Er gibt sich selbst hin. Aus Sicht der Menschen wird er zum Victim, weil sie ihn ans Kreuz schlagen, ihn zum Opfer machen. Aber aus seiner Sicht, aus Gottes Sicht, gibt er sich selbst hin und wird zum Sacrifice. Und stirbt so auch nicht nur für sich, sondern für uns, indem dadurch ein absoluter Neuanfang möglich wird, indem eine neue Welt damit möglich wird, weil das Leid in ihm überwunden wird. Und Paulus nimmt es auf und wirft uns und allen, die diese Sätze seit 2000 Jahren gelesen haben, entgegen und sagt, für jeden Menschen auf dieser ganzen Welt ist Christus gestorben. Und für jeden ist deswegen ein Neuanfang möglich, egal wie tief er in diesem Alten drinsteckt, ganz egal. Er beschreibt es in Römer 8 dann so, das werde ich euch auch nochmal vorlesen zum Ende. Sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns dann nicht auch alles andere schenken? Wer kann also Anklage erheben gegen die Menschen, die Gott ausgewählt hat? Gott selbst erklärt sie doch für gerecht. Wer wird das Urteil sprechen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt wurde, der an der rechten Seite Gottes sitzt und der für uns eintritt. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leid, Angst oder Verfolgung, Hunger oder Kälte? Gefahr oder gar die Hinrichtung? Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben. Keine Engel und keine unsichtbaren Mächte, nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft, nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von all dem kann uns von der Liebe trennen, die in Gott ist. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Wenn wir durch das Kreuz auf Gott schauen, welchen Gott, welchen Charakter sehen wir dann da? Ich glaube, wir sehen zum einen einen Gott, der zu dem steht, was er sagt, der dafür lebt und sogar dafür stirbt. Wir sehen einen Gott, der ein ungebrochenes und unbrechbares Interesse an seiner Welt hat. So sehr, dass er mit ihr und für sie leidet. Und wir sehen einen Gott, der das Böse in dieser Welt ernst nimmt. Der nicht sagt, ich bin der Liebe und was da passiert, am Schluss machen wir Party, aber ist egal. Sondern der das Böse ernst nimmt, der daran leidet, aber der auch damit umgehen kann. Der das Leiden trägt und überwindet und damit einen Neuanfang möglich macht. Für mich zeigt sich am Kreuz ein Gott, der belastbar ist, der die Abbrüche des menschlichen Lebens kennt, der weiß, wie es ist, nicht im Triumphzug durchs Leben zu ziehen. Ein Gott, auf den ich bauen kann, weil ich weiß, dass er nicht gehen wird, auch wenn es schwierig wird. Aber ein Gott, der zu mir steht, weil er all das Fragwürdige, all das, was in Frage stellt, ob auch ein Neuanfang bei mir möglich ist, weil er das erträgt.